Wunderbar. Genau, und auch dabei und sich immer wieder einschalten, hoffentlich, weil wesentlich mehr Wissen auch über die Rolle der KPÖ und wie das Politik in der KPÖ klingend ist. Eva Eggermann, Eva ist auch mit dem KPÖ-Bildungsteam, sie ist Herausgeberin von Crypt Magazine und beschäftigt sich schon ganz lange mit Fragen von Ableismus und Behindertenpolitik. Ich würde vorschlagen, wir legen gleich los. Martin hat sich auch schon angekündigt, es steht so im Zentrum unserer Veranstaltung die Frage, wie kann denn eigentlich eine linke Inklusionspolitik und eine linke Behindertenpolitik aussehen? Welche Herausforderungen gibt es auch gerade in Deutschland, welche in Österreich, vor welchen Baustellen stehen wir? Und besonders gerade gegen Ende des Gesprächs fände ich es spannend, auf die Punkte zu sprechen zu kommen, wie wir voneinander lernen können und was wir voneinander lernen können. Und ich würde vielleicht gleich mal anfangen mit einer Frage an euch beide, Margit und Rolf. Und zwar würde mich interessieren, vielleicht so als Einstieg und dann können wir ergänzen und hinzufügen, was denn gerade mit Blick auf Deutschland, auf Behindertenpolitik in Deutschland für euch auch als linke Partei Herausforderungen sind. Wo würde ich sagen, was sind gerade die Baustellen, was sind noch die Forderungen, an denen ihr gerade arbeitet?
Wir haben uns die Themen ein bisschen aufgeteilt. Margit, willst du anfangen oder?
Fang du ruhig an.
Also ich wollte zu drei Themen kurz was sagen. Wenn ich zu lang bitte, bitte stoppen. Ich rede gerne. Und zwar einmal zum Thema Arbeit für Menschen mit Behinderung. Das zweite ist das Thema Geflüchtete mit Behinderung. Und das dritte Frauen mit Behinderung. So. Zum Thema Arbeit würde ich erstmal ganz kurz sagen, darstellen, wie das in Deutschland organisiert ist. Es gibt halt einen Regelarbeitsplatz, es gibt die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, es gibt sogenannte Inklusionsbetriebe und neu im Bundesteilhabegesetz auch andere Anbieter. In den Regelbetrieben sind so 1,5 Millionen Menschen mit einer Behinderung, mit einer Schwerbehinderung, aber es sind auch mehr als 1,5 Millionen Menschen mit einer Behinderung, die keine Arbeit haben. Regelbetrieb heißt halt Tariflohn, heißt aber auch für viele Menschen mit Behinderung, dass sie in der Regel im Durchschnitt weniger Geld bekommen, dass sie oft Teilzeit haben, dass sie oft befristete Arbeitsplätze haben. Das ist also eine Durchschnittsbetrachtung, ist aber schon evident und heißt natürlich auch nachher, dass sie weniger Rente bekommen. Also mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Es gibt da gewisse Schutzgesetze, zum Beispiel das Kündigungsschutzgesetz, wo Menschen, die mehr als 50% sage ich mal, der Behinderung haben, ein besonderes Verfahren geschützt sind. Aber bei diesem Kündigungsschutzgesetz, also wenn der Arbeitgeber sagt, ich möchte sie entlassen, dann ist es so, dass nur die Hälfte der Arbeitsplätze gesichert werden. Das heißt, mehr als bei der Hälfte der Verfahren verlieren die Kollegen ihren Arbeitsplatz. Also das Kündigungsschutzgesetz ist schwierig zu betrachten. In den Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die wir ablehnen, weil die Menschen, die haben keinen Arbeitsvertrag, die haben keine gewerkschaftlichen und betrieblichen Rechte und die bekommen nur ein Entgelt und das in der Regel zwischen 1 bis 3 Euro die Stunde. Also davon kann man nicht selbstständig leben. Da gibt es natürlich Zuschüsse aus anderen Bereichen. Aber diese rechtliche Situation ist eine Katastrophe. Es gibt da zwar Werkstatträte. Die Werkstatträte haben aber viel weniger Rechte als die Betriebsräte oder Personalräte in anderen Betrieben. Es gibt auch seit einiger Zeit Frauenbeauftragte. Das hat Weibernetz unter anderem durchgesetzt. Weiß nicht, ob ihr Weibernetz kennt. Also die politische Vertretung von Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischen Erkrankungen. Die haben so eine Kampagne gestartet, unterstützt auch von den Linken, und haben jetzt die Frauenbeauftragten erreicht. Und im Moment ist die Phase, dass die Frauenbeauftragten auf Länderebene und auf Bundesebene sich zusammenschließen. Ganz wichtig, wegen Erfahrungsaustausch und wegen Fortbildung und Schulung. Also geht einfach darum, dass die ihre Rechte kennen wollen und müssen. Da ist eine ganz aktuelle Debatte, und zwar geht es darum, ist es rechtens, dass Menschen mit Behinderung in den Werkstätten nur ein Entgelt bekommen. So, oder haben die genauso Anrecht auf Mindestlohn, Tariflohn und so weiter. Da beschäftigt sich die Bundesregierung zurzeit mit. Es gibt aus der Behindertenbewegung verschiedene Vorschläge. Also die einmal sagen wir, wir brauchen ein erhöhtes Werkstattentgelt bis zum, wir brauchen auch einen Mindestlohn. Es gibt ja den Staatenbericht und die abschließenden Bemerkungen von der UN dazu. Und die sagt ganz klar, Werkstätten in Deutschland gehören abgebaut, sukzessive. Aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Dann gibt es, ich finde es spannend, wie das bei euch ist, aber ich erzähle erstmal, wie das bei uns ist, die sogenannten Inklusionsbetriebe. Also in den Werkstätten arbeiten rund 300.000 Menschen. Das ist eine steigende Tendenz in den letzten 25 Jahren. Im Moment stagniert es ein bisschen. Ne? Und in Werkstätten, das muss ich noch sagen, viele Menschen, die aus der Belastung krank werden, in der Regel betrieben, also psychisch erkrankt sind, die gehen zurzeit in die Werkstätten. Gehen und werden auch da reingeschubst. Ne? So. Und das ist auch so ein bisschen so ein Konflikt, weil manche empfinden das als geschützter Raum als im Regelbetrieb. So. Inklusionsbetriebe. Inklusionsbetriebe ist noch nicht so neu. So seit 12 Jahren ungefähr. Und das sind halt Betriebe, die mindestens 40% Menschen mit Behinderung beschäftigen müssen. Und dort bekommen die Menschen mit Behinderung aber Tariflohn, die haben einen Arbeitsvertrag und so weiter. Also alle Rechte wie im Regelbetrieb, können sich gewerkschaftlich organisieren, können Betriebsräte wählen. Diese Inklusionsbetriebe werden vom Staat mit unterstützt, gefördert. Aber wie gesagt, bis jetzt noch 12.000 Arbeitsplätze gegenüber 300.000 in der Werkstatt. Ist natürlich im Aufbau, aber dauert viel zu lange. Es gibt bei den abschließenden Bemerkungen wird ja immer vorgeschlagen, was könnte der Staat machen, damit sie was verbessert. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns wenig verbessert hat und es auch wieder Rückschritte gibt. Aber es gibt zum Beispiel die staatliche Maßnahmen sind, dass Menschen mit Behinderung einen sogenannten Minderleistungsausgleich bekommen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber sagt, hier, die oder derjenige kann nur 60% der Arbeitsleistung erbringen, dann wird das teilweise ausgeglichen. Es gibt eine Förderung, wenn neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden. Wir als Fraktion in der Landschaftsversammlung, wir haben zwei Beschäftigte und haben jetzt eine Beschäftigte neu aus der Werkstatt, die bei uns arbeitet. Ich glaube, die ganz gute Arbeitsbedingungen hat, wo wir den Arbeitsplatz für eingerichtet haben. Auch das wird gefördert, weil das einfach unser Anspruch als Fraktion war, das auch so zu machen. Und wir ja sagen, Werkstätten können aufgelöst werden, deswegen müssen wir auch ein Vorbild in dem Bereich sein. Ne? Dann, also wie gesagt, es gibt staatliche Hilfen im Bereich, Umbau von barrierefreien Arbeitsplätzen. Aber es ist leider so, dass der allgemeine Arbeitsmarkt und die Regelbetriebe das sehr wenig nutzen. So. Und das natürlich immer eine Hürde ist, dabei jemanden einzustellen. So, das erstmal als ganz schneller Überblick. Wie viele Minuten habe ich noch? 2?
Wir stoppen nicht mit.
Alles gut, okay. Ich rede schnell. Ne? So, dann was ganz höchst aktuell ist, ist das Thema Geflüchtete mit Behinderungen. Ihr wisst ja, durch den Krieg und jetzt aktuell zum Beispiel durch das Thema Landen in Streumunition, das ist ja die zivile Bevölkerung durch Kriege betroffen ist und gerade durch diese fürchterlichen Waffen und Bomben und dass viele Geflüchtete aus der Ukraine jetzt auch in Deutschland sind. So. Und die haben in der Ukraine eine ganz andere Struktur, Behindertenhilfe, als wir in Deutschland. Wir sind mehr einrichtungsbezogen, das heißt, werden viele Menschen mit Behinderung wohnen in Einrichtungen, in Wohngruppen, da ist es mehr so familiär, dass die Familie unterstützen leistet. Dass diese Systeme zu übertragen, ist natürlich etwas schwierig gewesen. Und was uns im Moment sehr bewegt, ist, dass die Geflüchteten aus der Ukraine und die Geflüchteten mit Behinderung aus der Ukraine von Anfang an bessere Leistungen bekommen als die anderen. Also die sogenannte Massenzustromrichtlinie. Das finden wir menschenrechtlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Das ist eine Katastrophe. Es führt dazu, dass Geflüchtete untereinander, ich sag mal, in Auseinandersetzungen gedrängt werden. Also Beispiel aus Soos, das ist in unserer Region. Wir mussten innerhalb von 72 Stunden über 2000 Geflüchtete aus der Unterkunft raus, weil ukrainische Geflüchtete gekommen sind. Ich finde, sowas ist unmenschlich, geht gar nicht. So. Also diese Ungleichbehandlung. Das Zweite ist, dass es ja eine EU-Verordnung gibt, dass Menschen, die geflüchtet sind, erstmal die Bedarfe abgefragt werden, der gesundheitliche Zustand und dann gesagt wird, und dafür brauchst du das und das. Aber dieses Erste passiert gar nicht, also diese Abfrage passiert gar nicht. Und zweitens sind in der Regel die Unterkünfte der Geflüchteten nicht barrierefrei. Es gibt zu wenig Informationen, es gibt keine Dolmetschung. Es gibt, wenn man noch nicht anerkannt ist, ich sag mal, nur Notfallleistungen im Gesundheitssystem, Katastrophe. Ja. Und dann trifft man auch auf ein Gesundheitssystem, also wenn ich über Therapien spreche, wo man monatelang auf dem Platz warten muss, sowieso als sag mal, Mensch, der in Deutschland lebt, und das ist für Geflüchtete noch schlimmer. Oder Wartezeiten auf dem Schwerbehindertenausweis. Ja. So. Das zum Thema Geflüchtete, Ding, was uns im Moment sehr bewegt. Wir machen als Fraktion in der Region nochmal. Es gibt Handicap International, das ist eine internationale Organisation, die eine Kampagne gegen Streumunition und Landminen macht und versucht, die Lage der Geflüchteten in den einzelnen Ländern zu verbessern und dort auch Forderungen für den Bereich Bildung, keine Ahnung, Gesundheitsversorgung aufzustellen. Da machen wir jetzt eine Ausstellung zusammen und versuchen, das Thema auf verschiedene Weise zu beleuchten. Ja, bei Frauen mit Behinderung sage ich einfach nur ein paar Stichworte. Sag mal, weniger und noch schlechter bezahlt im Regiobetrieb, in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Die haben ja das Ziel, dass die auf den ersten Arbeitsmarkt weitervermitteln. Die Verbindungsquote ist 1-3%, also lächerlich. Ne? So. Und bei Frauen mit Behinderung ist es noch weniger und die haben noch weniger, kommen die zu Weiterbildungsmaßnahmen. Das Thema Gewaltschutz ist ein ganz großes bei uns. Wir haben auch eine vierteilige Veranstaltungsreihe dazu gemacht, weil wir, und Weibernetz hat da sozusagen einen Plan, wie man da vorgehen muss, also Beteiligung der Menschen mit Behinderung und so weiter. Das steht alles schön auf dem Papier, aber passiert in der Wirklichkeit nicht. So, das war ein ganz großer Schritt. Ich hoffe, ich habe nicht zu schnell gesprochen und habe nicht zu lange gebaut.
Vielen Dank. Mai, möchtest du dazu noch was ergänzen?
Ja, Rolf hat natürlich schon viel gesagt. Vielleicht noch ein paar Gedanken. Ich glaube, du hast ja nach den Herausforderungen gefragt, die so im Moment anstehen. Ich glaube, dass eine der großen Herausforderungen in puncto Inklusion wirklich ist, dass viele so ein bisschen die Zuversicht verloren haben, ob es überhaupt möglich ist, Inklusion umzusetzen. Durch Corona natürlich, jetzt auch durch die ganze Frage der verstärkten Aufrüstung, Krieg und so weiter. Da haben wir das auch in der Partei schwer, also auch bei Menschen, die sich wirklich jahrelang für dieses Thema engagiert haben, immer wieder zu sagen, wir müssen trotz allem, und also wir haben auch so eine Frage diskutiert, Rolle rückwärts, Inklusion und so weiter. Ich persönlich denke, dass wir versuchen müssen, das auch natürlich in die aktuelle Situation einzuordnen, dass die gesellschaftliche Entwicklung sich so radikalisiert und zuspitzt, dass natürlich Inklusion ganz, wie soll ich sagen, ihr werdet das auch, euch wird das auch begegnen, dass immer wieder das Thema Inklusion eigentlich so ein bisschen nach hinten rutscht und gesagt wird, dafür haben wir jetzt nicht auch noch Zeit und all diese Sachen. Aber ich glaube, die Frage, Optimismus. Wir kämpfen trotz allem weiter darum. Das, denke ich, ist ganz wichtig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir viele Diskussionen auch erstmal innerhalb der Linken führen müssen. Also Rolf hat ja viel gesagt zur Frage Sonderstrukturen auf dem Arbeitsmarkt. In der Bildung sieht es ja nicht viel anders aus. Also bei uns ist es ja so, dass Bildung Ländersache ist. Also die Bundesländer sind letztendlich die Hauptverantwortlichen für das Thema. In allen Schulgesetzen wird Inklusion immer nur darauf reduziert, dass auch Kinder mit Behinderungen eben an allgemeine Regelschulen gehen dürfen. Aber wenn man sich mal die Praxis ansieht, dann sieht das oft ganz anders aus. Also ich will mal ganz konkret sagen, die Förderschulen bestehen weiter und gleichzeitig wächst die Zahl der Schüler in der Regelschule mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Also so nennen wir das, und dann gibt es ja die unterschiedlichen Förderbedarfe. Und bei diesen sonderpädagogischen Förderbedarfen wächst insbesondere der Anteil der sogenannten Kinder, die einen emotionalen und sozialen Förderbedarf haben und den Förderbedarf Lernen haben. Und ich glaube, daran wird auch deutlich, dass Inklusion in der Bildung vor allem ein soziales Problem ist. Es wird immer reduziert auf oder Kinder werden sogar zu Behinderten gemacht. Der Hintergrund ist bei uns der, dass die entsprechenden Ressourcen mit Sonderpädagogen und also überhaupt Unterstützungsmöglichkeiten nur dann gewährt werden, wenn eben die Kinder nachweislich einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Ich selbst stehe dieser ganzen Etikettierung und Kategorisierung in sonderpädagogische Förderbedarfe sehr kritisch gegenüber. Meiner Meinung nach sollte man auch Inklusion wirklich weit denken und nicht nur auf Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen reduzieren, sondern alle einbeziehen, die in irgendeiner Weise Unterstützungsbedarf haben. Also das in der Bildung, auch in allen anderen Fragen, denke ich mal, sollten wir den weiten Inklusionsbegriff anwenden. Ja, insofern denke ich mal, ist das schwierig. Und viele Länder, also ich komme zum Beispiel aus Mecklenburg-Vorpommern, da werden auch so Wege eingeschlagen, um eigentlich zu vertuschen, dass die Exklusion wächst. Man erzählt dann was, man will besondere Lerngruppen einrichten in den Schulen und täuscht dann damit vor, dass das Bildungssystem inklusiver werden würde. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, sieht man, dass dann auch diese Lerngruppen, dass es da wirklich darum geht, immer wieder Kinder auszugrenzen. Also das jetzt mal am Beispiel der Bildung. Dass wirklich meiner Meinung nach das Thema eine Rolle rückwärts macht, hat man, wir haben das ja am letzten Montag schon mal ein bisschen besprochen, die Frage der Triage. Ich weiß jetzt nicht, wie stark das bei euch diskutiert wurde, aber bei uns war diese erneute Lebenswertdebatte, die hat einfach nochmal eine sehr große Rolle gespielt. Und diese Debatte hat mir auch gezeigt, dass es wieder möglich ist, bestimmte Dinge wirklich auszusprechen. Und ich glaube, wenn es um Katastrophen geht, ob das jetzt Naturkatastrophen sind oder also auch so eine Frage Pandemie, aber wir müssen uns ja auch mit Dingen wie Krieg und so weiter beschäftigen, dann werden Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, oft an den Rand gedrängt. Und wir haben ja ein Gesetz, ein Triage-Gesetz letztendlich im Bundestag beschlossen, wo es nicht darum geht, dass Menschen die Hilfe bekommen, die es am nötigsten brauchen, sondern im Prinzip kriegen die ohnehin Fittesten in erster Linie die Unterstützung. Das vielleicht erstmal so von meiner Seite als kleinen Diskussionsbeitrag.
Ja, vielen Dank. Beide gerade, glaube ich, schon total viele Themen angesprochen, die uns auch im Verlauf unseres Gesprächs noch weiter beschäftigen werden. Von Ressourcen, Etikettierungsdilemmata bis hin zu der innerparteilichen, ja, auch Widerständen oder Herausforderungen, vor denen man da steht, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Ich habe dich jetzt aber ganz benicken gesehen, dass wir schon gerade bei den Ausführungen zu Werkstätten und der Situation in Deutschland. Vielleicht möchtest du, Christine, gleich mal anschließen mit deiner Perspektive als Kunstbehindertenanwältin.
Vielleicht kann ich ein bisschen ergänzen, einfach was sozusagen die Situation in Österreich ist. Also es ist eh eigentlich am Tisch sehr gut Bescheid, aber es ist sehr, sehr viel, sehr ähnlich, wie das auch kurz beschrieben was soll. Generell haben wir halt einfach eine Herangehensweise zum Thema Behinderung, wo wir in erster Linie Menschen kategorisieren in verschiedene Gruppen. Wir machen sie verwaltbarer, indem wir sie eben unterscheiden in den Innen- und Außenbetrieb, sage ich jetzt immer. Also das Innen ist immer die Normgesellschaft und das Außen ist immer alles, was da sozusagen daherkommt. Vieles von dem, was du geschildert hast, jetzt gerade in Bezug auf Arbeit, hat ja auch damit zu tun, dass wir, und du hast das Wort auch erwähnt, ganz, ganz stark in einer Verwertungslogik, in einer Kontinuität der Verwertungslogik drinnen sind, weil du die, den Minderleistungsausgleich, glaube ich, hast du es genannt, angesprochen hast. Und ich meine, da müssen wir uns einfach überlegen, woher kommt das überhaupt etymologisch? Wir wissen, wo es herkommt von den Nazis, also die Minderleistenden, Minderleister damals, ja. Das kommt immer nur aus dem Bereich. Das heißt, wir haben eine Norm, die eingezogen wird und alles, was von dieser Norm abweicht, ist sozusagen eine Minderleistend, ein minderleistendes Subjekt. Und wir haben in Österreich den Unterschied, also weil du gesagt hast, in den Werkstätten ist ja das Ziel auch der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Dieses Ziel haben wir in Österreich in den Werkstätten nicht. Das ist eine T-Kreuzung, wenn ich als arbeitsunfähig deklassiert werde, dann ist es das Ende der Fahnenstange. Dann ist links sozusagen, biege ich ab in die Behindertenhilfe, also alles, was Werkstätten oder sonstige Unterstützungsleistungen anlangt. Und allgemeiner Arbeitsmarkt bleibt mir dann verwehrt mit allem, was dazugehört, also auch Weiterbildungsmöglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten. Und meistens ist es schon nach dem 11., 12. Schuljahr, also wenn überhaupt 11., 12. Schuljahr genehmigt wird, dann ist es meistens dann so wie spätestens 16, 17, 18, wo Jugendlichen dann eben auch, die nicht vermittelbar, als nicht vermittelbar gelten, weil ja auch das Arbeitsmarktservice gar keine Angebote hat für diese Zielgruppe, zur Untersuchung geschickt in die Gesundheitsstraße. Das ist ja auch ein toller Euphemismus, in die Gesundheitsstraße, der PVA. Und dort wird dann die genuine Arbeitsunfähigkeit festgestellt bei meistens Personen, die nicht mal 20 Jahre alt sind, ja. Also das heißt, wir haben da einfach eine sehr lange Tradition und es ist auch sehr vergleichbar, was du erwähnt hast. In Österreich sind zur Datenlage, sage ich gleich noch was, ungefähr 26.000 Menschen in Werkstätten, plus minus. Werkstätten sind Behindertenhilfe, das heißt Ländersache. Das heißt, es gibt auch sehr unterschiedliche Kriterien, wie diese tagesstrukturierenden Maßnahmen auch ausgestaltet sind. Wir wissen aber leider in Österreich sehr wenig Bescheid über Menschen mit Behinderungen, weil die Datenlage, also unter Bezugnahme immer auf die Nazizeit, wo man sagt, man will eigentlich gar nicht genau erheben, weil das hat ja so ein schlimmes Ende genommen, weiß man eigentlich nur von jenen Menschen mit Behinderungen, die in Maßnahmen sind. Also jene, die einen quasi Leistungsbezug haben, von denen weiß man. Und alle anderen, von denen wissen wir relativ wenig. Wobei man ja sagen muss, der Leistungsbezug ist ja auch stark gekoppelt an das medizinische Modell von Behinderungen. Also das heißt, Grad der Behinderung ist hier ausschlaggebend oder eben auch Pflegegeldbezug oder eben auch begünstigte Behinderte oder Behinderteneinstellungsgesetz. Also das heißt, alles, wo es einen Bezug gibt, in welcher Form auch immer, von diesen Personen wissen wir. Die Gruppe ist aber sehr viel größer, weil, also Margit hat es ja auch erwähnt, gerade im schulischen Inklusionsbereich merken wir ja auch, dass die Kriterien, die angelegt werden, überhaupt nicht dementsprechend, wie man mit dem Thema überhaupt umgehen sollte oder müsste. Weil wir haben ganz, ganz viele Kinder, die neurodivergent sind, die andere Beeinträchtigungen haben, die überhaupt nicht von diesen Schubladen, die dafür vorgesehen sind, du weißt es noch besser, da kannst du ja was ergänzen, aber, die da hineinpassen. Also das heißt, die Kriterien, die wir anlegen, sind sehr defektologisch schon mal generell. Und es gibt eben auch nur für diese, die in diese Schublade passen, dann auch Angebote. Und jetzt mache ich den Schwenk ein bisschen zur UN-Konvention. Österreich hat die ja schon seit 15 Jahren ratifiziert, wo ganz klar im Artikel 24 ja auch festgelegt wird, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang zu Bildung haben müssen, lebenslang. Und es eben überhaupt nicht argumentierbar ist, dass das anhand von irgendwelchen defektologischen Kriterien erfolgen kann. Weil der Umkehrschluss ist ja in Österreich nach wie vor, dass ich zuerst feststelle, wo eine Abweichung von der Norm besteht, um dann Maßnahmen zu treffen, Eingliederung zu machen. Ob das jetzt Eingliederungshilfe ist oder sonderpädagogischer Förderbedarf ist oder, ist dort einerlei. Aber das heißt, wir sind da eigentlich ein ganz, ganz starken Widerspruch auch zu den Konventionszielen, weil ja auch in der UN-Konvention ganz klar festgelegt ist, wie Behinderung zu definieren ist, nämlich eine Behinderung an der Teilhabe innerhalb der Gesellschaft und nicht die gesundheitliche Beeinträchtigung als alleinigen Gradmesser heranzuziehen. Und ich meine, die Arbeitslosenzahlen sind ja auch, also wir haben jene, die sozusagen als genuin arbeitsunfähig klassiert werden und dann haben wir jene, die als arbeitsfähig gelten. Da gibt es dann auch, aber in einem Grad der Behinderung von mindestens 50, gibt es dann die Möglichkeit, einen Zahlungsanspruch, ich weiß gar nicht, wie es war, kann ich verwenden, den können dann die Arbeitgeberinnen beantragen. Da gibt es dann einen Zuschuss vom Land, wenn ich sozusagen eine Minderleistung habe. Aber dazu brauche ich eben mindestens eine Arbeitsfähigkeit von 50%, sonst geht das nicht. Das heißt, das ist eben sozusagen die eine Seite. Und auch da ist es so, dass die Arbeitslosigkeit enorm hoch ist. Also bei den günstig behinderten Personen ist die Zahl der Arbeitslosigkeit sehr hoch. Menschen mit Behinderungen sind auch doppelt so häufig manifest arm wie der Durchschnittsbevölkerung und eben auch doppelt so häufig armutsgefährdet. Und hier im Besonderen auch immer intersektional angeschaut, natürlich die Kategorie Flint, also Frauen und Mädchen mit Behinderungen insbesondere, sind sehr stark von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen, oft auch von versteckter Wohnungslosigkeit, also insbesondere dann auch zum Familienverband und auch Beziehungsgeflechte geben und so weiter. Also das heißt, die Kategorie Frauen, Mädchen, Flintpersonen mit Behinderungen ist auch hier eine, die man ganz besonders anschauen muss, wo Österreich auch leider viel zu wenig getan hat in den letzten 15 Jahren, um diese Zielgruppe auch besser zu unterstützen. Vielleicht ganz kurz, 2013 hat Österreich das erste Mal durch den Fachausschuss in Genf eine Staatenprüfung gehabt. Also das ist jetzt 10 Jahre her. Und da hat es sehr viele sehr konkrete Empfehlungen gegeben. Also eine Empfehlung war eben auch, den Abbau von Institutionen voranzutreiben, weil Menschen mit Behinderungen eben auch sehr stark in Sonderwelten leben, also Wohnheimen, Wohneinrichtungen, tagesstrukturierende Maßnahmen, Werkstätten. Es wurde auch kritisiert, dass die Werkstättentätigkeit eigentlich als compulsory labor zu werten ist, weil Menschen mit Behinderungen dort Arbeit verrichten, aber weder gewerkschaftlich noch arbeits- und sozialrechtlich oder pensionsrechtlich abgesichert sind. Also die Taschengelder, die bezahlt werden, divergiert von dem Träger, aber es kommt natürlich auch darauf an, als wie arbeitsfähig die Leute auch dort betrachtet werden. Also auch hier gibt es wieder ein Creaming, eine totale Hierarchisierung. Die Personen, die unter Anführungszeichen als fitter gelten, bekommen mehr Taschengeld als jene Personen, die eben als nicht fit gelten oder schwerstbehindert gelten, also einen hohen Schutzbedarf haben. Also ich verwende diese Begriffe immer unter Anführungszeichen, weil sie die Begriffe aus der Verwaltungssprache sind, die sehr schwierig ist. Und das wurde auch kritisiert und unter anderem wurde auch kritisiert, dass Österreich das große Problem hat. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es eine Grundsatzgesetzgebung zum Thema Behinderung. Das gibt es in Österreich nicht. Wir haben eben die Behindertenhilfe in der Zuständigkeit der Bundesländer. Das, wie ich schon erwähnt, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Standards. Alles, was Arbeitsmarkt betrifft, ist Bund. Aber dadurch, dass eben viele Personen genuin als arbeitsunfähig deklassiert werden, gibt es eben keine bundeseinheitlichen Unterstützungsmaßnahmen mehr, sondern eben nur Behindertenhilfemaßnahmen. Es wurde eben das auch sehr stark kritisiert, weil man könnte auch, wenn es föderale Kompetenzverteilung gibt, sehr wohl einerseits eine Grundsatzgesetzgebung machen. Das letzte Mal, als das gemacht wurde, ging es darum, die Sozialhilfe zu verschlechtern. Auch wenn der Motivator groß genug ist, dann schafft man es auch, eine Grundsatzgesetzgebung zu machen. Für das Thema Behinderung war eben nie Konsens genug da, das auch durchzusetzen. Man könnte aber auch eine § 15a-Vereinbarung machen, die der Bund mit den Ländern zum Beispiel im Bereich der Pflege ja auch hat, wo Gelder des Bundes verteilt werden anhand von Kriterien, überall einen gewissen Standard herstellen müssen. Und natürlich wurde ganz stark kritisiert, das Thema Bildungsbereich wurde stark kritisiert schon vor 10 Jahren, das Sachalterschaftsrecht und noch einige andere Themen. Und wir haben halt jetzt im August die nächste Staatenprüfung, also die ist jetzt nach 10 Jahren wieder eine. Eigentlich wäre sie alle 5 Jahre geplant. Und der Befund ist eigentlich recht verheerend, weil man muss dazu sagen, dass Österreich es sehr stark verabsäumt hat, die Ziele aus der Konvention in Gesetze, also in Bundes- und Ländergesetze zu übersetzen. Also das heißt, Fall hat stattgefunden. Im Bereich der Bildung hat eine ziemliche Fallhöhe erreicht, weil in den 10 Jahren gab es auch manifeste Verschlechterungen. Es gab beispielsweise inklusive Hotelregionen, die wurden in der letzten Bundesregierung dann abgeschafft, was sehr schade ist, weil man hätte diese Modellregionen auch zum Regelbetrieb machen können. Und es gibt auch noch allerlei andere Verschlechterungen. Ich würde jetzt gerne noch zu dem ein bisschen was sagen, was die Margit noch erwähnt hat, nämlich auch im Sinne der Rolle rückwärts. Also ich habe das Gefühl, dass die Umsetzung von inklusionspolitischen Zielen, also dass die Umgebungsgeräusche immer enorm laut waren und eigentlich die Bedingungen nie gut waren. Also vor Corona und vor Covid gab es Gründe, anderes zu priorisieren. Und man hat das immer so ein bisschen unter ferner Liefen auch abgefrühstückt. Jetzt nach Corona oder während Corona war auch ganz klar, also das möchte ich unterstreichen, was Margit gesagt hat, da war eine sehr große Bereitschaft da, die Menschenrechte von Menschen, die in Einrichtungen leben, damit meine ich nicht nur Menschen mit Behinderungen, damit meine ich auch alte Menschen, pflegebedürftige Menschen, da war man in einer Geschwindigkeit bereit, deren Rechte zu beschneiden. Das war geradezu atemberaubend, also dass es klar ist, dass sozusagen die Allgemeinheit und die Bedarfslagen der Allgemeinheit ganz klar über den Bedarfslagen der institutionalisiert lebenden Menschen zu stellen ist und dass es klar ist, dass die Nachrang haben, weil deren Lebensrealität nicht wie die der Allgemeinheit. Also auch da könnte man ja noch abendfüllend drüber reden. Und jetzt auch im Lichte von Inflation, Krieg und genereller Verschlechterung, auch gefühlten Verschlechterung, manifeste Verschlechterung, ist es sowieso klar, dass Inklusionspolitik als Luxus gilt. Auch hier gilt es natürlich, da politisch einiges entgegenzusetzen, weil vieles, was an Menschenrechten erstritten wurde, und ich kann da vielleicht kurz darauf eingehen, dass wie 2015 die ersten geflüchteten Menschen nach Österreich gekommen sind, auch sehr lautstark darüber diskutiert wurde, ob die Genfer Flüchtlingskonvention auszusetzen wäre, weil es ja nicht mehr zeitgemäß ist und man das schon im Lichte der in der Höhe der Zeit betrachten muss. Also immer dann, wenn es darauf ankommt, wird klar, dass eigentlich Menschenrechte und Beschuss sind. Und insofern habe ich schon das Gefühl, dass die Situation sehr angespannt ist und dass die Ziele, die wir haben in der Umsetzung der Menschenrechtspolitik, unter Beschuss geraten sind. Aber eigentlich ist es auch nichts Neues. Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es jetzt besonders schlecht ist. Ich habe nur das Gefühl, es wird besonders sichtbar, dass eigentlich das Thema Menschen mit Behinderungen keine Rolle spielt im politischen
Konsens. Ja, wenn ich jetzt dran denke, gerade auch an die letzten Monate, da gab es dann ja auch immer wieder zum Beispiel im Falter ja auch Kampagnen, wo sich viele Eltern dann engagiert haben, gerade mit Blick auf Schule und Inklusion. Und da hatte ich einen ähnlichen Eindruck, nämlich dass Eltern, die sich dafür eingesetzt haben, dass ihre Kinder weiterhin ein Anrecht darauf haben, die Schule weiterhin zu besuchen, auch wenn sie sonderpädagogischen Förderbedarf praktiziert haben. Und da habe ich auch selben Eindruck gehabt, es gibt Aufmerksamkeit, da wurden Reportagen darüber geschrieben und es gab seitenfüllende Beiträge darüber, aber getan hat sich trotzdem nichts. Also es wird sichtbar, aber es bleibt dann genau in der Oberfläche und wird eigentlich nicht politisch in irgendeiner Weise bearbeitet. Eva, darf ich dich doch einbeziehen mit einem Punkt, wo ich weiß, haben wir im Vorfeld uns darüber ausgetauscht, diese Frage der Triage und Behindertenpolitik auch unter Vorzeichen von Corona. Margit hat das ja auch gerade vorhin nochmal angesprochen, Christine auch. Wie schätzt du das ein, auch gerade diese Frage, hat sich das jetzt nochmal zugespitzt unter Fragen der pandemischen Bedingungen, so auch sozialdarwinistische Tendenzen? Oder würdest du das nochmal in ein anderes Licht drücken aus deiner Perspektive?
Voll, danke. Also ich habe gar nicht so damit gerechnet, da so vorgestellt zu werden. Also das, was du angesprochen hast, war eher für mich so ein voller Politisierungsmoment, mich zu engagieren, also oder mich organisiert zu engagieren. Also deswegen bin ich da erst letztes Jahr KP beigetreten, obwohl eh schon länger so im Umfeld, aber ja, weil mich das halt irgendwie, ich glaube, das war auch so in der Vorbesprechung so ein Moment, dass wir das alle so gesehen haben, also wie sehr sozialdarwinistische Tendenzen irgendwie so salongefähig geworden sind, also, und da sind eh die Triage schon angesprochen worden, aber sozusagen also manche Dinge, die mich echt so ein bisschen schockiert haben oder die uns alle eh schockiert haben, wenn Menschen mit Lernbehinderungen halt in die Medien kommt es sozusagen komplett eine ganze Station in die Akte geschrieben, man soll sie nicht wieder beatmen oder irgendwie so versteckte über die ja auch Patientenverfügungen oder wo älteren Patientinnen nahegelegt wird, auf Intubation zu verzichten oder sozusagen. Das ist so ähnlich wie das kanadische assistierte Suizidgesetz, wo man auch sozusagen älteren Menschen aus, gerade halt mit schlechteren, also die unter Altersarmut leiden oder schlechteren Bedingungen, nahegelegt wird, sich weg zu rationalisieren. So. Genau. Aber also das beschäftigt mich irgendwie sehr und regt mich sehr auf. Und so mein Background ist halt jetzt vielleicht nicht so konkret kommunalpolitisch oder sozialpolitisch, sondern also ich habe mich da vor 10 Jahren irgendwie reingetigert in Disability Studies, also so ein Wissenschaftsgebiet, das aus dem Independent Living Movement, der Behindertenrechtsbewegung in den 80er Jahren entstanden ist in den USA, die irgendwie sozusagen eben, wie du schon angesprochen hast, irgendwie auf Behinderung als sozial konstruiert, kulturell, genau, das soziale Modell irgendwie, also weniger defizitär ein medizinisches Paradigma auf Behinderung, sondern quasi eine Gesellschaft, die Menschen an der Teilhabe behindert. Ja. Könnte man das vereinfacht irgendwie vielleicht so darstellen. Und dann gibt es eben interdisziplinären verschiedenen Disziplinen forschen dazu, aber mich interessiert halt so kulturelle Repräsentation oder Crip Theory. Crip Theory ist so ähnlich wie Queer, also das Crip, ein Begriff, ursprünglich aus dem Deutschen Krüppel in das Englische als Resignifikation, also so zu diesen ursprünglichen derogatory term, also diesen ursprünglichen Schimpfwort als eigenmächtige Sprechposition zu verwenden, um so, ja, so eine emanzipatorische Sprechposition einzunehmen. Also genau. Und Crip Theory schaut auf gesellschaftliche Verhältnisse allgemein, wie diese ableistische Ableismus hervorbringen oder wie reproduziert wird, quasi wie die Gesellschaft so einen Imperativ eines funktionierenden, fitten, abled bodies Subjekt hervorbringen, immer und wieder reproduziert sozusagen. Und das ist ja nicht so. Es gibt ja nicht so einen standardisierten 1,80 Meter großen, also das ist so ein bisschen dieser Diskurs, aus dem ich komme. Und genau, also und ich finde halt, also was mein Interesse ist, oder was mich eben schockiert hat, ist, ja, also wir haben diese ganzen Organ-Saga gesehen, diesen Sozialdarwinismus, der im Diskurssalon geworden ist, aber auch ganz konkret irgendwie, Dinge, die so an die Oberfläche gekommen sind. Aber ich fand es halt irgendwie dann relativ enttäuschend, dass halt in der Linken das so wenig Leute interessiert hat. Oder ich habe halt auch wirklich gemerkt, dass das so getrennte Welten sind. Also dass so Interesse an oder so eine Durchmischung oder Teilhabe oder Anti-Ableismus oder einfach Sozialdarwinismus entgegenzutreten, also wenig Linke interessiert hat irgendwie in der Corona-Pandemie. Das hat mich wirklich irgendwie so... Und genau, das war so ein bisschen meine Motivation, das ändern zu wollen. Ja. Und deswegen habe ich mich, also bin ich eher so Supporterin dieser Veranstaltung als jetzt Panelistin irgendwie. Ja.
Aber es ist gerade eine großartige Überleitung
geliefert. Und wie, ja. Also das war jetzt nicht ich, die Papste hat mir das gegeben, weil sie wusste, dich interessiert mich dafür. Das ist, also oder genau, ein Ding, das du gefunden hast.
Am Bücherflohmarkt, auf einem KPÖ-Bücherflohmarkt, genau.
Und jetzt habe ich meine Notizen vergessen, aber ich kann da ein bisschen was dazu referieren auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die Richtung ist, in die Diskussion gehen soll.
Ja, ich dachte, wenn wir jetzt gerade nämlich genau bei dem Thema sind, würde ich das so ein bisschen, also würde ich da jetzt einfach gleich direkt anschließen, weil ich fände, dass es halt interessant ist, jetzt darüber auszutauschen, wenn Teams nicht jeweils als wir als Parteien, also sowohl die kommunistische Partei als auch die linke Partei, und ja, inklusionspolitisch weiterentwickeln oder was läuft vielleicht auch schon gut, wo kann man auch schon anknüpfen, wo gab es auch schon vielleicht historisch Dinge, die erkämpft worden sind, die man noch aufbauen kann und wo müssen wir aber vielleicht auch einfach noch besser werden, so auch mit dem Blick in die Parteien und in die politischen Kämpfe, die wir führen. Das finde ich total spannend und vielleicht möchtest du, Rolf, möchtest du Margit da ansetzen und dann schauen wir noch mit einem Blick in die Broschüre und dann würde ich auch noch gerne darüber sprechen, wie das Big Picture der inklusiven Gesellschaft aussehen kann, wenn wir gerade bei den Parteien sind. Darf ich an euch beide übergeben?
Margit?
Ja, ich muss einfach kurz an meine Vorrednerin anknüpfen, weil ich teile einfach mit dir den Gedanken, diese Enttäuschung, also einerseits diese Enttäuschung innerhalb der Linken, dass das Thema, also Triage und diese ganzen Sachen, auch muss ich sagen, was wir ja erst angesprochen haben, die Frage Sonderstrukturen und so weiter, da muss ich feststellen, also jedenfalls bei uns in der Linken gibt es da zum einen keine einheitlichen Auffassungen, das gibt aber auch nicht, also auch wir haben jetzt auch gerade, das betrifft jetzt nicht nur das Thema Behinderung und Inklusion, aber Frage assistierter Suizid, was ja dann auch in die Richtung, wie gehen wir mit dem Tod um und so weiter, selbstbestimmtes Sterben, diese ganzen Fragen. Ja, da teile ich deine Enttäuschung. Aber ich glaube auch, ich bin da gespannt auf eure Meinungen, ich glaube, dass wir auch auf einem kleinen Irrweg sind. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ein bisschen diplomatisch ausdrücken soll. Ich glaube, dass es nicht ganz richtig ist, wenn wir immer weiter ich stocke jetzt ein bisschen, weil ich nicht genau weiß, wie ich es ausdrücken soll. Ich glaube, wir müssen mehr das Gemeinsame finden und danach suchen, was Menschen brauchen an Unterstützungsbedarf. Stattdessen etikettieren wir auch immer stärker und sagen, der braucht dies und der braucht das. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen in diese Richtung, Frage Identitätspolitik und so weiter. Ich glaube, wir als Linke sollten mehr die Frage stellen, was verbindet uns in unseren Bedarfen, die wir brauchen und nicht immer weiter. Also wir hatten zum Beispiel auch, Christine, du hattest das angesprochen, die Frage Neurodiversität und so weiter. Also mitunter, und ich nehme mir jetzt einfach mal das Recht auch raus, das so zu sagen, weil ich selbst auch eine Frau bin, die mit einer Behinderung lebt. Aber ich finde, es geht nicht, ich sage es jetzt mal platt, um Extrawürste, sondern darum, was ist die Konsequenz unserer Benachteiligungen, unserer Behinderungen, unserer Flüchtlingsgeschichte und so weiter? Was schließt uns da eigentlich oder inwieweit werden wir von Teilhabe ausgeschlossen, von Emanzipation und so weiter? Ich weiß nicht, ob ich mich ganz verständlich gemacht habe, was ich meine, aber ich glaube, da müssen wir uns als Linke nochmal insgesamt zu verständigen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, dass wir im Prinzip etikettieren wir auf, wir teilen auf, wir teilen ein und so weiter. Und das, glaube ich, nützt uns nicht so wirklich. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen verständlich ausgedrückt.
Ja, Christine wollte gleich was dazu sagen und dann du,
deine Meinung. Ja, das ist eigentlich eine super Wutsche, weil genau das wollte eigentlich vorhin hinaus, dass man. Wir haben es in der Vorbesprechung auch kurz anklingen lassen, dass wir immer wieder auch sehen, wenn sage jetzt einmal neue Parteien, ist jetzt unabhängig welche, wenn neue Parteien in Regierungsverantwortungen kommen, nie die Systemfrage gestellt wird. Nie. Es wird innerhalb dieses Systems, das so ausgrenzend und so diskriminierend ist und so menschenverachtend ist, versucht, aus dem System heraus was zu verändern, was einfach nicht geht. Ja, dieses System ist diskriminierend, das System ist menschenverachtend und es braucht eine komplette Neubetrachtung. Und das, was du gesagt hast, Margit, genau auf das wollte ich hinaus. Wir gehen davon aus, in der Konvention, dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um Unterstützungsleistungen festzumachen. Anhand von dem, was die Person braucht, unabhängig von irgendwelchen diagnostischen Einschätzungen, medizinischen Gutachten und defizitorientierten Meinungen. Also es braucht eine bedarfsorientierte Betrachtung der Menschen und da geht es um alle Bereiche, also vor allem auch in der Schule, weil das, was wir ja auch in der Vorbesprechung schon angekündigt ist, dass es gerade in der Schule darum geht zu schauen, was brauchen Kinder, ganz egal, wie man die Kinder etikettieren würde, was brauchen Kinder überhaupt in der Schule? Wir haben ein Schulsystem in Österreich, das nicht kinderfreundlich ist, das keine Heranwachsende zu irgendwas befähigt. Es wird verwaltet, es wird ausgesondert, es wird deklassiert und es werden Biografien festzementiert, schon in der Schule, weil wir auch ein sehr duales Bildungssystem haben, nicht nur in der Sonderschule, sondern auch, wir haben die Eliten und wir haben alles andere. Und dann haben wir das Poli und die Sonderschule. Ja. Also es ist einfach eine grundsätzliche Frage, die man diskutieren muss und wo ich einfach auch immer wieder, egal in welchem Kontext, dass in die Bewegung draufkommen, dass wir in der Systemfrage noch nicht weitergekommen sind. Ja. Weil auch wenn gemäßigte Parteien in Regierungsverantwortung kommen, stellen sie die Systemfrage auch nicht. Das haben wir jetzt in vielen Bundesländern gesehen, oder in seiner Bundesregierung. Wir sehen einfach, dass es nichts daran ändert, dass die Systemfrage nicht gestellt wird. Und nochmal, das zu bekräftigen, ich glaube, dass es genau das aber braucht und die Enttäuschung, die Eva, die du artikuliert hast, die habe ich in vielen Bereichen in der Linken, auch wenn es um Frauenthemen geht oft, ja, also das ist auch so ein Thema, das mich immer wieder enttäuscht, aber wo klar ist, dass, und das ist ein bisschen mein persönliches Unverständnis, das ich dann habe, weil ich nicht verstehen kann, dass die linken Parteien und die linken Strömungen nicht erkennen können, dass das eigentlich die Knochendiskussionen sind, die wir führen müssen, anhand von den Kategorien, die wir gerade genannt haben, anhand von Behinderung, anhand von Alter, von all diesen Themen. Und ich glaube, dass das wirklich, da kommt es zum Chor. Und jetzt auch wieder da ist die Frage, wer ist denn überhaupt in den Parteien aktiv? Wer kommt denn dazu, aktivistisch zu sein? Es braucht zum Beispiel auch sowas wie Unterstützung, Assistenz, um sich auch politisch beteiligen zu können, um am sozialen Leben teilhaben zu können. Und wenn das nicht vorhanden ist, werden wir diese ausgrenzenden Mechanismen bis in alle Parteien, auch in der KPÖ und bei der Linken sehen, weil Beteiligung nicht von sich heraus funktioniert, wenn die Lebensrealität eben nicht dem entspricht, dass Menschen sich entfalten können. Und ich meine, die Frage, die ich zum Beispiel in jeder Möglichkeit stelle, ist, wie viele Personen mit Behinderungen kennt sie denn überhaupt? Ja? Also alle Interviews, die in der letzten Zeit geführt habe, frage ich Journalistinnen, wie viele behinderte Personen kennen sie? Kennen niemanden. Weil die sind vom Gym auf die Uni in ihre Redaktionen gewechselt und haben ihr ganzes Leben noch nie mit behinderten Menschen zu tun gehabt, außer wenn sie es interviewen in meinem Fall. Ja? Also das kommt ja nicht von ungefähr. Und auch in Parteien, also egal, ob es jetzt die Grünen sind oder die sozialdemokratischen Parteien oder eben auch, da ist es halt auch genau dasselbe. Ja? Also die Beteiligung die kommt nicht von allein. Das kann einfach nicht. Ja.
Vielleicht ein Stichwort für morgen. Genau, weil du wolltest auch gleich so anschließen.
Das sind so ganz viele Sachen, die in meinem Kopf rumschwirren. Ich war 10 Jahre Betriebsratsvorsitzender in einer Altenpflegeeinrichtung. Und ich sag mal, zu fast 99% sind diejenigen, die in einer Altenpflegeeinrichtung sind Menschen mit einer Beeinträchtigung. So. Und ich sag mal, fast zu 80% wird diese Beeinträchtigung nicht so ausgeglichen, dass sie am sozialen Leben teilhaben können. Ich war gut 10 Jahre Betriebsratsvorsitzender da und in der Zeit ist viel passiert, und zwar zum Schlechten. Es gab immer weniger Personal, die waren immer fertiger, die haben immer mehr Überstunden gemacht. Am Anfang, wo ich da war, gab es gemeinsame Urlaubsfahrten. Man hat versucht, den Stadtteil einzubinden und so. Ne? Das ist nach und nach alles weg gewesen und ging jetzt nur noch um sag mal Versorgung. Ich bin jetzt 10 Jahre nicht mehr da und habe vor einem Jahr erfahren, dass die Leitung gehen musste, weil sie gesagt hat, wir haben so wenig Personal, nehmen wir lieber Tabletten, damit die Leute ruhig sind. Die Leitung habe ich als Pflegerin kennengelernt. Ne? Und da war die ganz anders drauf. Also das heißt, das, was wir eben an Triage gesagt haben, das findet tatsächlich schon statt. Das heißt, diejenigen, die, am meisten Bedarfe haben, die können sich am wenigsten wehren und die werden auch am ehesten vernachlässigt. Das ist in der Altenpflegeeinrichtung so, das ist im Krankenhaus genauso. Wer nicht schreit, der wird vergessen. Wer keine Angehörigen hat, der wird vergessen. Und das finde ich, das ist auch ein Aspekt, der bei uns beim Linken zu wenig diskutiert wird. Es wird immer von Seiten der Beschäftigten diskutiert. Das ist auch richtig, aber die andere Seite wird nicht diskutiert. So. Und das ist, wo ich frustriert bin. Ich war auch gewerkschaftlich oder bin, na doch, war gewerkschaftlich organisiert und auch aktiv. Ich habe nie verstanden, warum sich die Altenpflegerinnen nicht mit den Bewohnern, nicht mit den Angehörigen zusammengeschlossen haben, weil die haben gleich Interesse. Ja. Ne? Also das habe ich nie verstanden. Natürlich ist sich gewerkschaftlich zu organisieren einfacher, sage ich mal. Ne? Aber dieser Widerspruch wird bestanden. Und noch eins, ich fand es ja sehr spannend, wie Margit sehr vorsichtig an dieses Thema der Kategorien rangegangen ist, weil das ist gerade bei uns, bei der Linken, eine Diskussion. Also es wird immer mehr auf die vereinzelten Kategorien geguckt, nicht gesagt, was haben wir gemeinsam. Und das finde ich für uns ganz fürchterlich, weil so erreichst du nie, ich sag mal, gemeinsame Kraft. Ne? Das heißt nicht, dass die einzelnen Themen nicht wichtig sind, darum geht es nicht. Aber zu sagen, ja, was ist denn das Verbindende? Und ein Beispiel noch, dieser Zusammenhang zwischen Bildung, Gesundheit, Armut und Behinderung, der musste viel öfter dargestellt werden.
Ich denke, ja, Babsi, du hattest dich gemeldet und dann ging es noch sonst gerne. Genau.
Entschuldigung,
dann vielleicht Babsi zuerst, dann Margit und dann Ines.
Ich wollte noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Parteifrage, aber es schließt eigentlich eher an deinen letzten Punkt an. Weil ich finde, es ist schon ein bisschen ein Widerspruch. Einerseits dieses Kämpfen mit den quote-unquote Identitätspolitiken, aber andererseits, wenn man jetzt stärker aus einer kommunistischen, marxistisch geprägten Tradition kommt, dann hat man ja auch einen bestimmten Bezug zur Arbeit. Ja? Und wer denn die Klasse ist. Und aus dem ergibt sich, finde ich, schon auch diese Dynamik, ne? Dass eben eher gewerkschaftlich organisiert wird, als die Leute mitzudenken, über die man nicht in so einem sehr traditionellen Arbeitsklassenverständnis irgendwie Zugriff hat. Ich glaube, dass das schon auch ein Thema ist und dass das einfach so, also um sehr abstrakt zu sagen, ne, die Frage, wer ist denn unser politisches Subjekt, ne, die immer gestellt wird, finde ich, gehört da ja irgendwie auch dazu. Und ich finde an das anschließend, und da würde mich ein bisschen auch irgendwie eure Erfahrung interessieren, ich finde halt auch die Art, wie Partei organisiert ist, ist extrem exklusiv, ja. Weil im Prinzip für sehr viel an der politischen Betätigung ist irgendwie so able-bodied fit und so ist ja auch eine Voraussetzung, ja, bei sehr vielen Dingen, die man macht in Parteiarbeit, in den Räumen, zu denen man Zugang hat und so weiter und so fort. Und mich würde sehr interessieren, ob ihr da irgendwie Modelle aus eurem näheren Umkreis bringen könnt, wie man das öffnen kann vielleicht. Und auch, also nicht nur sozusagen die Politik, die nach außen vertreten wird, sondern auch die Organisierung, die innen gelebt wird, irgendwie anders organisieren kann.
Jetzt zurück zur Idee, Christian, dann sonst.
Die Inklusionsbeauftragte, du hast es gesagt.
Ja, Margit, möchtest du da gleich übernehmen? Die Frage nach, wie man den Partei vielleicht auch anders organisieren kann.
Ich glaube, bevor wir das anders organisieren können, müssen wir ein paar Debatten führen. Wir müssen uns, also wir reden ja immer wieder davon, wie können wir Inklusion umsetzen. Ich finde, wir müssen uns vorher mal deutlich machen können oder uns fragen, können wir überhaupt Inklusion umsetzen? Weil Inklusion ist das Gegenteil von dieser Gesellschaft. Ja, es ist niemand dran interessiert, würde ich mal sagen, dass alle Kinder, alle Schüler gleichberechtigt und gebildet werden. Was will denn dieser Staat mit einem Volk von gebildeten, denkenden Menschen? Sie tun doch alles, damit das Gegenteil der Fall ist. Das meinte ich erst auch. Sie wollen es nicht. Und dann kommt noch die ganze Frage Lehrermangel und so weiter, fehlende Ressourcen dazu. Also da kommt ja in den nächsten Jahren noch einiges auf uns zu, weil wir immer weniger Lehrer haben wollen. Aber Bildung ist bei uns nicht Chefsache. Nein, man will doch die Mehrheit als graue Masse verwalten in der Schule. Genauso mit den Werkstätten. Ich glaube, wir müssten als Linke, denke ich mal, uns diese ganzen Zusammenhänge, Inklusion, das Gegenteil von kapitalistischer Gesellschaft, das müssen wir uns stärker verdeutlichen, bevor wir daraus Handlungsempfehlungen ableiten können. Wir müssten meiner Meinung nach ganz radikal sagen, Abschaffung der Sonderstrukturen. Also was sind denn die Werkstätten? Was macht man dort mit den Beschäftigten? Also es muss ja ein wirtschaftliches Interesse geben, dass diese Sonderstrukturen in Form von Werkstätten erhalten bleiben, behaupte ich. Bei uns in Deutschland gibt es sogar Werkstätten, die machen Zuarbeiten für die Rüstungsindustrie und so weiter. Nur mal so nebenbei, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Dann wird immer stärker, wenn wir über soziale Inklusion sprechen, den Leuten klargemacht, ihr seid ein Kostenfaktor. Ihr kostet einfach zu viel Geld. Das sind doch alles wirklich Dinge, wo wir das Gemeinsame finden könnten. Und insofern denke ich mal, bevor wir da Beispiele finden oder auch Konzepte entwickeln, wie können wir es machen, wir müssen nochmal in die Debatte. Und ich glaube, was die Linke auch falsch macht, wir behandeln Inklusion immer als Sonderthema, anstatt mal aufzuzeigen, bei Inklusion geht es um nichts weiter als um die gleichberechtigte Teilhabe aller. Und das hat doch auch ganz viel mit Demokratieverständnis zu tun und so weiter. Ich möchte, ihr kennt ja die verrückten oder die furchtbaren Debatten, die wir im Moment innerhalb der Linken führen. Und ich behaupte, es gibt da einen gewissen Demokratieabbau auch bei uns in der Partei. Und dagegen, finde ich, müssen wir aufstehen, uns das bewusst machen, darüber debattieren und nach Lösungen suchen. Soweit erstmal.
Margit, mir kommen da auch gleich tausend Gedanken zu Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit in den Kopf, aber genau, wir haben einige Leute gemeldet, haben Ines
gegeben. Ja, das passt ganz gut dazu, weil das ist nochmal, ich habe mir Gedanken auch ergänzen, was das natürlich ein Systemwandel braucht, aber auch, was es eigentlich ein Thema ist, das uns prinzipiell alle auch deswegen eigentlich nicht aus einer Perspektive der Solidarität, sondern es ist eine Erfahrung, die eigentlich jeder Mensch zu jeder Zeit machen kann. Also es ist etwas so, es ist nicht so, ich bin weit geboren und ich sterbe weiß, aber so diese Garantie gibt es nicht. Also es gibt ein sehr gutes Buch über chronische Krankheiten, der Titel ist, glaube ich, angelehnt auf dieses Sonntag wie Invisible Kingdom, also das unsichtbare Königreich. Und sehr viele Menschen machen in ihrem Leben auch mal einen Spaziergang durch das unsichtbare Königreich in Form zum Beispiel einer depressiven Episode. Und einige Menschen bleiben dort und es kommen ja Menschen rein, oder? Das habe ich mir nämlich im Kontext von Covid auch gedacht, wie viele Menschen halt mit Long-Covid zum Beispiel zu kämpfen haben. Ich habe gehofft, dass das vielleicht irgendwie in der Debatte eine Änderung bringt, weil bei einigen Leuten war es begrenzt, andere Menschen sind, also auch Menschen, aus meinem Umfeld, die dann dauerhaft behindert geblieben sind, so Schlaganfälle, Autounfälle, das kann jederzeit passieren und das ist halt auch die Frage, wenn jetzt selbst wenn man nicht aus einer solidarischen Perspektive dahinter ist, ist es doch auch in einem eigenen Interesse zu sagen, okay, wie gestalten wir Gesellschaft so inklusiv, dass wenn diese Linie als gesund zu gelten, in Anführungszeichen, ist sehr hoch angesetzt und es gibt, man landet sehr leicht auf der anderen Seite, temporär oder dauerhaft, um dann zu schauen, okay, so, dass das nicht das Ende meiner Teilhabe an der Gesellschaft ist. Also das ist eigentlich auch ein Eigeninteresse, das hilft mich wirklich sehr, dass Leute das so einfach nicht sehen wollen, weil spätestens im Alter ist das Thema da abzugeben.
Und das geht auch, glaube ich, ganz viel einher, ja, auch mit, wie stehen wir zu sozialpolitischen Maßnahmen, mit den diversen Sicherheitsnetzen, die einem echt die Gesellschaft gibt. Also wir alles mit einer grundlegenden Letztlichkeit eigentlich betroffen und so. Bei Junge Linke hatten wir immer diesen Spruch zu sagen, Solidarität aus Eigennutz, so. Also weil irgendwann wird es unser eigenes Interesse werden und dann brauchen wir die solidarischen Strukturen, die aber jetzt gerade von Zerstörung eigentlich so ein Angriff haben und betroffen sind.
Ich wollte noch mal bei der Frage, die die Babsi vorgestellt hat, weil, also natürlich, genau, man muss Debatten führen, man muss das Thema stark machen, was wir hoffentlich damit beginnen, heute hier zu tun, aber mich würde schon interessieren ein bisschen, also es wurde von Margit, aber auch du hast es vorwähnt, was heißt das als Partei, sozusagen die Strukturen, die Räume so zu gestalten, dass sie möglichst mehr inklusiv sind, als sie das heute sind. Also, würde mich schon interessieren, das wären sozusagen konkrete Beispiele, auch Assistenz, was heißt das konkret dann? Also wie müssen wir unsere Treffen, wir unsere Veranstaltungen und so weiter gestalten, damit das zumindest nicht perfekt, aber besser ist, als es der Status quo ist.
Daran ganz noch anschließend die Frage, weil die gleiche Frage stellen wir uns ja, wenn es um Frauenförderungsmaßnahmen ja auch geht. Also natürlich wissen wir, wir müssen das Patriarchat überwerfen in the long run, aber wir müssen auch ein paar Strukturen schaffen, in denen wir darüber genau daran arbeiten können und darüber nachdenken können und Schritte setzen können, die uns näher in diese Richtung bringen. Das ist das Stichwort irgendwie, wo sind verwandte Debatten auch, mit denen wir eigentlich permanent zu tun haben.
Günther, wolltest du auch was sagen? Oder habe ich das nur so als wahrgenommen? Und da ist, oder genau, Entschuldigung, wollte ich nicht irgendwie dazu, als ich dir noch nichts gesagt habe. Ich wollte
jetzt
an
Margit übergeben, aber ja.
Oder genau, und aus Salzburg, ja, ich meine, also mich würde es auch interessieren, dann, also weil, wie lange genau das man noch. Das Thema in Salzburg oder keine Ahnung.
Sollen wir das erst einmal das Thema beantworten? Ja. Was für Strukturen
in der Partei? Ja, voll.
Genau, würde ich auch sagen. Genau. Ja, wir können alles wissen. Es ist auch gut, wenn wir alle zu viele als zu wenige Ideen haben, wie wir weiter über Inklusion nachdenken können. Margit, möchtest du diese Frage aufgreifen von Mathe?
Ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden, weil manches wird dann doch geschluckt. Aber wenn ich Quatsch erzähle, was nicht dazu passt, dann sagt es mir einfach. Strukturen. Also wir haben tatsächlich bei uns in der Linken eine Struktur geschaffen. Und deshalb bin ich auch die Inklusionsbeauftragte, also die Bundesinklusionsbeauftragte bei uns. Und das mache ich nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben uns 2014 ein Teilhabekonzept gegeben. Und ein Teilhabekonzept, das heißt, im Prinzip geht es darum, dass wir, wenn wir eine inklusive Gesellschaft anstreben wollen, erstmal als Partei Vorbild sein wollen. Und dass bestimmte Voraussetzungen, also Rahmenbedingungen da sein müssen. Das heißt erstmal auf Bundesebene, dass wir, Rolf, du kannst da ja vielleicht nachher auch noch was zu sagen. Du hast ja da in deiner beruflichen Tätigkeit im Kalibknechthaus war das ja eine deiner Aufgaben. Wir sind, wenn wir zum Beispiel Bundesparteitage organisieren, fahren wir vorher hin, gucken uns an, inwieweit sind die Veranstaltungsräume barrierefrei? Ist es abgesichert, dass es eine Gebärdensprachübersetzung gibt? Und. All diese Sachen. Brauchen bestimmte Delegierte Assistenz? Dazu haben wir uns ein Teilhabekonzept gegeben und wir machen auch jedes Jahr einen Wettbewerb. Da wird ein Inklusionspreis an Büros und Geschäftsstellen vergeben, die sich auf den Weg gemacht haben, barrierefrei zu sein. Da gibt es eine Checkliste und dann verleihen wir einmal im Jahr, wie gesagt, diesen Preis. Und diese Struktur, jetzt sind wir dabei, diese Struktur auf die Bundesländer zu übertragen. Das ist also in den Bundesländern, in den Landesverbänden, so muss ich sagen, in den Landesverbänden Landesinklusionsbeauftragte gibt, auch mit einer möglichst einer AG Teilhabe. Das sind dann so Leute, zum Beispiel Geschäftsführer, Landesgeschäftsführer, auch Landesvorsitzende, Menschen, die selbst mit einer Behinderung leben und so weiter. Einen Schatzmeister hatten wir immer wieder dabei, weil wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, müssen wir natürlich auch über Geld reden. Ne? Aber diese ganzen Sachen, vielleicht Rolf, magst du da noch ergänzen? Und ich glaube, dass dieses Teilhabekonzept, das haben wir 2019 auch nochmal erneuert und auch nochmal so einen Diskussionsprozess dazu angestoßen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich Strukturen schaffen. Das ist nicht ganz einfach, wie gesagt, weil es auch an Finanzen hängt, aber auch ein Signal zu senden, wir wollen das. Wir wollen wirklich, dass alle Menschen zu uns kommen können und aktiv auch mitgestalten können.
Was magst du gleich ja. übernehmen? Danke,
Margit. Ja, ich war ja 8 Jahre in unserer Bundesgeschäftsstelle für das Thema Inklusion Barrierefreiheit zuständig. So, und was Margit erzählt hat, dieses Teilhabekonzept auf Bundesebene ist das recht gut umgesetzt worden, aber es geht ja auch um die Länder, die Bundesländer. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und da gab es schon 2 Tendenzen. Das eine ist kurz nach der UN-Behindertenrechtskonvention, da gab es, glaube ich, einen richtigen Schwung, eine Aufbruchstimmung, man konnte gut damit argumentieren. Heute ist das weniger so. So, und dann geht es zum Beispiel darum zu sagen, hier Stadt Hamm ist eine Stadt im Ruhrgebiet, da haben wir gesagt, wir wollen hier eine barrierefreie Geschäftsstelle. Das heißt, die Toilettenanlage wurde umgebaut, wir haben eine mobile Rampe gemacht und so weiter. Ne? Das war vor 6 Jahren kein Thema, alles gemacht worden. Ne? Da waren auch, wir haben auf Länder- und Bundesebene eine Arbeitsgemeinschaft, die nennt sich Selbstbestimmte Behindertenpolitik. Der Name wird immer wieder diskutiert, ob der nicht verändert werden soll. Aber auch diese Diskussion ist ganz wichtig, glaube ich. So. Und da braucht man, das heißt, im Land oder bei euch, was weiß ich, in der Stadt Wien, halt auch Befürworter, die das unterstützen und einfordern. Ne? Die zum Beispiel, weiß jetzt nicht, wie eure Parteistrukturen sind, die zum Beispiel das in einem Antrag an eure Parteikonvent stellen. Ne? So. Da müssen Leute sein, die dafür einstehen. Wir haben da, sind da mit Transparenten auf den Parteitagen gewesen und so weiter, haben da Druck gemacht. Ne? Und dann hat es geklappt. Aber es gibt immer wieder Tendenzen, Margit hat das Thema Geld angesprochen, ne? Wo natürlich gesagt wird, es gibt andere Begehrlichkeiten. Womit wir auch argumentiert haben, ist dieses Nutzen für alle Prinzip. Also wenn du ich weiß nicht, wie bei euch die Parteitage ablaufen, bei uns ist es teilweise 12 Stunden lang, Riesendebatten, keine Pausen, keine Ahnung. Ne? Das heißt, wenn man da einführen würde, eine vernünftige Pausenregelung, dann zu sagen hier, es gibt, das haben wir erfunden, das nannte sich Nachteilsausgleichsraum. Das war so eine eigene Schöpfung, ne? Wo halt Menschen sich zurückziehen können. Ne? Und das war ganz witzig, das ist mir irgendwann eingefallen, da haben wir so ein dickes Schild da gemacht, ne? Und alle haben gefragt, was heißt das denn überhaupt? Ne? Und dann konnte man erklären, diskutieren. Ne? Und das wurde dann nachher von vielen auch genutzt. Also einmal, wo wir uns getroffen haben, auch zur Debatte, aber auch, wenn man einfach erschöpft war. Ne? So, ne? Also da muss man ein bisschen kreativ mit umgehen und nochmal sagen hier, das, was wir hier fordern, also diese bessere Pausenregelung, nicht so lange, das nützt auch anderen, das nützt auch Familien und keine Ahnung. Ne? So, nützt Frauen so. Ne? So, also, und das versuchen wir immer wieder zu schaffen, die Verbindung, sind jetzt auch Senioren. Ihr habt eben gesagt, ihr seid ja im Durchschnitt sehr jung hier, ne? Ist natürlich, wir sind alle zeitweise nicht behindert. Ne? Also irgendwann werden wir älter und dann haben wir, sagen wir, eine große Chance, eine Beeinträchtigung zu erwerben, sage ich mal vorsichtig. Ja? Das muss aber in die Köpfe rein. Ne? Ja. So, also das Thema, wie kann ich Teilhabe in der Partei ermöglichen? Und dann gibt es noch das Problem, und das finde ich auch, ist ganz schwierig, Essenspreise zum Beispiel. Weiß ich auch, ob das bei euch ein Thema ist. Also Parteitage finden bei uns oft in Hallen statt, die haben Catering und das ist teuer. So, das ist auch ein Thema, was soziale Teilhabe oder politische Teilhabe mit verhindert. Ne? Also da muss es Solidaritätspreis gehen, solche Dinge. Ne? Also ganz viele Dinge, die man damit verbinden kann. Und dann geht es natürlich wieder Menschen mit Behinderung und auch Aufgaben. Und dann kommen diese zwei Themen aufeinander. Ne? So. Trotzdem sind wir wirklich stolz darauf, dass wir eine Inklusionsbeauftragte haben und dass wir dieses Teilhabekonzept haben. Und ich finde, sowas kann man ja voneinander abkupfern und einfach mal bei euch in die Partei reinwerfen und einen Antrag stellen und dann wird darüber diskutiert. Ja. Wobei es hat wirklich, das umzusetzen, ist immer wieder Kampf.
Ja. Ach so. Sogar das?
Ja, klar.
Was spricht da dagegen, ein Teilhabekonzept?
Ja, das umzusetzen. Also ich sage mal so, gibt es andere Interessen? Also,
das so. Andere Sachen sind wichtiger.
Oder? Ja, natürlich sind andere wichtiger, andere Sachen. Wir hatten vorher zum Beispiel, Margit kann es sagen, wir hatten vorher in der AG Teilhabe auf dem Bund, hat nur Landesgeschäftsführer und Schatzmeister drin. Diese Position zu besetzen, ist jetzt ganz schwierig. Hm? Weil da geht es einfach auch um Geld. Also ein Büroumbau, was dann 3.000, 4.000, 5.000 Euro ist. Ja, ja, ja. Und wir sind ja nicht die Partei der Reichen, sondern du bist ja auch. Ne?
So, ja. Das ist vielleicht auch gut, eine gute Brücke zu dir. Günther, du bist jetzt vorher angesprochen worden. Ich weiß nicht, ob du dich gemeldet hast oder ob jemand dich gemeldet hat. Aber diese Fragen von dem innerparteilichen Form der Teilhabe. Ich weiß, ich möchte dich jetzt nicht so aufs Plätzchen, aber wenn du dazu sagen möchtest, sehr gerne.
Das ist natürlich in meiner Verantwortung, das Vorsitzender mit damit auseinanderzusetzen und nur mehr. Weil es bei der KPÖ ist es ein bisschen anders wie bei der Linken. Deswegen, weil man erstens viel kleiner und eigentlich viel mehr am Anfang steht. Das klingt komisch bei einer großen Partei, aber dafür ist
805.
Und zwar wahrscheinlich mit gutem Grund vergessen, aber ja. Aber tatsächlich ist jetzt noch bis vor kurzem diese Partei real nicht gegeben. Oder nicht mehr gegeben. Also das war tatsächlich eine wahlpolitische Schmiere in Wirklichkeit. Ist dann jetzt noch dabei, die Partei wieder aufzubauen. Und deswegen ist es so extrem interessant und spannend für mich. Also nämlich aus zwei Gründen. Einerseits, weil man natürlich dann im Kopf haben kann, was muss man machen und was muss man vermeiden zu machen. Und insofern ist dieses Teilhabekonzept, glaube ich, sehr spannend für uns und eine Anregung für uns. Aber ich glaube, dass in der Diskussion insgesamt ein sehr, sehr spannender Ansatzpunkt, nämlich nicht nur für die Frage Inklusion, sondern insgesamt für unsere Politik war. Also ich bin ja politisch quasi aufgewachsen in den 70er Jahren. Da war es ja in der Behindertenrechtsbewegung so, also dieses selbstbestimmt Leben, war das Schlager. Und ich glaube, und Behinderung war etwas, wo Menschen behindert worden sind in diesem selbstbestimmten Leben. Das ist das nicht eine medizinische Kategorie oder irgend sowas. Also es war damals auch nicht, aber in den Diskurs alles so. Und das ist das, was mich wesentlich geprägt hat. Dann kennen wir die Eva schon ewig und kennen ihre Sachen. Und das glaube ich, das ist ein sehr spannender Punkt. Und für mich, also was ich auch daraus mitnehmen kann, ist, dass es mir, glaube ich, deutlich mehr gelingen muss, in der KPÖ zu vermitteln, was ich meine mit einem Parteiaufbau zum Beispiel, der über solidarische Projekte laufen wird. Also es gibt diesen Diskurs in der KPÖ, wo man sagen, wir müssen natürlich von den Grundorganisationen her die Partei jetzt wieder aufbauen. Diese Grundorganisationen müssen sich aber um ihre Orte natürlich, die sie haben, diese Orte müssen sie gestalten, eigentlich als soziale Zentren und damit öffnen, nicht nur in die Stadtteile, sondern auch für die Partei öffnen. Und diese Öffnung funktioniert über solidarische Projekte, die völlig unterschiedlich sein können. Das ist also tatsächlich von sozialen Projekten bis zur Frage in Wirklichkeit, was muss sie tun, damit zum Beispiel alleinerziehende Frauen, Menschen mit allen möglichen Beeinträchtigungen, gesellschaftlich oder körperlich oder so, teilhaben können an dem Prozess. Und das ist aber Aufgabe, also das wäre wesentlich Aufgabe von diesen klaren Basisstrukturen in Wirklichkeit, das tatsächlich auszudingen oder so. Das kann von oben tatsächlich immer nur als Grundidee reinkommen. Die Grundidee ist, also wenn immer was, oder wenn ihr vorstellt von Kommunismus oder eine Idee von Kommunismus, dann ist es genau das. Das heißt, Gesellschaft zu ermöglichen, Gesellschaftsform zu erkämpfen oder so, die selbstbestimmt das Leben für alle möglich machen. Und da muss man halt überlegen, was heißt das, was braucht es. Und da ist, glaube ich, diese ja. Und da gibt es natürlich diese Absetzung und Ausgrenzung, die wir in der Gesellschaft jetzt erleben oder so. Ne? Also wir haben doch vorher am Anfang wieder darüber geredet, wenn in Salzburg wieder Sonderschulen gestärkt werden sollen, dann zeigt das einen Rückschritt. Und dieser Rückschritt hat tatsächlich in den letzten 10 Jahren also unglaubliche Ausmaße angenommen. Und ich glaube, das, was dann besprochen worden ist, also dieses Aufpoppen des Sozialdarwinismus in der Corona-Pandemie und so, hat mich zwar empört, aber nicht überrascht. Weil das ist tatsächlich eigentlich das, worauf das hinaus, also worauf insgesamt diese gesellschaftliche Entwicklung hinauslaufen ist oder so. Und dass das in der Linken ein Echo findet, abgeschwächt und reflektiert, bla 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 und so, das war auch klar. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man da ganz das ansprechen. Nicht nur ansprechen, sondern auch ja, das Ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist. Wie genau und was im Detail? Ich glaube, das ist zwei Sachen ansetzen, muss man prinzipiell an die Sache rangehen. Also Inklusion, aber Inklusion gibt mir jetzt nicht gehört, ist tatsächlich selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Und das heißt Teilhabe, selbstbestimmte Teilhabe am Leben. Und dazu gehört aber zum Beispiel Politik machen. Ja. Das heißt, ich muss auch in dem Rahmen eine selbstbestimmte Teilhabe ermöglichen. Und so. Da muss man genau überlegen, was braucht.
Vielleicht genau zu dieser Frage, was braucht es denn durch so
weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort ist, weil nämlich Teilhabe, also Partizipation ist ja ein Wort, das in Österreich gern so verstanden wird, dass man die Expertise von behinderten Menschen abzieht, gratis, um irgendwie auch makulatorisch zu agieren. Aber Menschen mit Behinderungen sind nie Teil von Entscheidungsprozessen. Also das ist halt genau das große Thema in Österreich. Also wenn man Partizipation meint man aber nur gratis Expertise, wo man dann auch quasi dankbar sein muss, dass man am Tisch sitzen darf, wo die großen EntscheidungsträgerInnen sitzen. Und das, was du gesagt hast, glaube ich, ist ganz wichtig, weil wenn man nämlich Teilhabe ernst meint, dann bedeutet das nicht, dass man behinderte Menschen als Objekte der Politik betrachtet, sondern sie sind Teil der Politik. Und das ist genau das Thema, das, glaube ich, da auch innerparteilich sicher diskutiert werden muss, wie man das herstellen kann. Das hat mit Barrierefreiheit zu tun, nämlich mit umfassender Barrierefreiheit. Und sowas wie 12-Stunden-Parteitage sind absolut nicht barrierefrei und ist für niemanden der Gaude. Ja. Also das muss man
in ein anderes Zeugnis bringen.
Naja, es ist aber, glaube ich, eigentlich ein Teil, von dem die Politik auch funktioniert und Parteipolitik funktioniert, dass es nicht gemacht ist für Alleinerzieherinnen, für marginalisierte Gruppen, für Menschen mit Behinderungen etc. Ja. Also ich glaube, das ist eine Riesengeschichte. Das, was Salzburg betrifft, weil das jetzt ein paar Mal schon angesprochen worden ist, das ist nur ehrlich. Also das ist die gängige Praxis. Und dass es jetzt auch formuliert ist in einem Regierungsübereinkommen, ist nur, ich sage es nur so ehrlich, da steht drinnen, wir bekennen uns zur Inklusion, aber wir bekennen uns explizit auch zu Sonderschulen. Und ich glaube, also ich muss ganz offen sagen, mir ist lieber, ich weiß, mit was es zu tun hat, es wird ständig behauptet, wenn wir einen machbaren Inklusionsbegriff haben, das ist ein Zitat zum Bildungsministerium, dann können wir schon ein bisschen was drehen, ein paar kleinere Räder in Bewegung setzen. Also das heißt, ich finde es eigentlich immer gut zu wissen, woran man ist. Und wenn in einem Regierungsprogramm drinsteht, dass man sich explizit, nämlich auch aufgrund der Wahlfreiheit der Eltern, das ist nämlich das super Argument in Österreich, dass immer auf die Wahlfreiheit der Eltern differenziert wird, die Klammer, die Eltern sind oft Alleinerzieherinnen, die auch keine andere Möglichkeit haben, weil sie ihre Kinder gut versorgt sind, in einer Sonderschule, weil sie dort gut betreut sind, auch am Nachmittag, weil die meisten Schulen, die Integrationsklassen haben, haben keine Nachmittagsbetreuung für die Kinder mit Behinderungen, für alle anderen schon, die Klammer zu. Also das heißt, da bin ich immer wieder ganz happy, wenn ich weiß, woran ich bin. Und ich tue mir immer leichter, wenn klar kommuniziert wird, was gewollt wird. Und ich glaube, es ist vorhin auch, was die Magie gesagt hat, auch nochmal, das möchte ich nochmal unterstreichen. Es gibt keinen Konsens über eine Inklusivgesellschaft. Den gibt es nicht. Also es gibt das Übereinkommen über Rechte von Menschen mit Behinderung, die Weltkonvention. Es gibt ganz, ganz viele Gleichstellungsgesetze, die aber überhaupt nichts daran ändern, dass die Durchsetzung der Menschenrechte stattfindet. Also eine
kurze Zwischenfrage, Margit und Rolf, braucht ihr so, also das mit Salzburg war jetzt, ist jetzt eher so nur für uns bekannt, oder? Also weil es gab so eine Vordiskussion vor der Veranstaltung.
Da hat sich hier auch gerade dazu gemeldet, ja. Ich möchte so kurz für Kontext auch zur Situation in Salzburg ein bisschen was dazu
also sagen. In Salzburg, dass du es echt kurz zusammengefasst. Also es ist ja in Salzburg so gewesen, dass eben jetzt gerade eine Statistik auch da angeschaut hat, das ist ab bis 2013 hat es einen Rückgang an Sonderschulen sowie an Sonderschullehrkräften gegeben und der ist seit 2013 wieder gestiegen in den letzten 10 Jahren. Das heißt, es widerspiegelt nur die letzten 10 Jahre und jetzt steht es halt drinnen. Ja. Aber es ist jetzt, also es war frustrierend, aber es war keine Überraschung. Und es ist einfach dieses, was du so gut gesagt hast, es wird festgehalten auf den Elternwunsch, die Elternwahl zwischen Sonderschule bzw. Inklusion. Aber die Elternwahl ist halt sehr begrenzt, weil wenn man sich anschaut, welche Kinder gehen in die Sonderschule, ist der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, mit nicht deutscher Muttersprache irrsinnig hoch. Das heißt, bildungsfern, beziehungsweise bildungsfern von unserem Schulsystem. Und darum ist das einfach, aber wie du schon gesagt hast, es widerspiegelt mir einfach, das gerade in Salzburg läuft, und ich bin mir sicher, dass es in ganz Österreich und ich glaube, dass es in Salzburg steht. Ich würde dann auch gerne noch was zu dir sagen, wenn das in Ordnung ist, weil die Frage war, wie man diese Strukturen für Parteien, und wie du gesagt hast, wir sind ja ganz am Anfang. Und es ist auch, wir haben drüber gesprochen, wer von uns aus Salzburg war. Und es ist auch, also, dass wir einfach auch keinen Behindertensprecher oder Behindertensprecherin haben in Salzburg. Das ist im Prinzip wie zwar Sonderpädagogin, aber jetzt wirklich als weiße österreichische Abled Body da sitzt, ist ja einfach ein Zeichen, dass wir einfach ganz am Anfang stehen. Wir haben mit diesem, und das ist bei uns bei dem Bildungsprogramm, wir haben ja im März Gemeinderatswahl einfach dieses Thema, wie können wir genau diese Randgruppen oder Randgruppen, sonst nicht, Entschuldigung, das ist wirklich falsches Wort, diese Gruppen, die im Moment politisch nicht aktiv sein können, weil es das Leben nicht möglich macht, wie können wir die weiter integrieren? Und das ist für uns ein großes Thema, weil wir sehen es ja selber, dass einfach wir bieten Arbeitskreise an, die sind an sich offen für alle, aber wer nimmt teil, die am Ende des Tages in die Energie haben, die Zeit und den Nerv, das ist und das andere. Und wir versuchen dem natürlich entgegenzuwirken und sagen, was brauchst du, dass du teilnehmen kannst? Aber das heißt, die haben zuerst einmal schon mal die Energie gehabt, dass sie sich damit auseinandersetzen, dass es dieses Angebot gibt. Und dann sind wir in einem Gebäude, wo einfach Freude ist und so froh, dass wir es haben. Aber wo einfach eine ganz leere Nachbarin, ich weiß nicht, wer bei uns bei der Wahlveranstaltung war, da ist draußen die Maggie, die dann einfach in ihrem Rolli, in ihrem E-Rolli, der gefühlt 200 Kilo liegt, um die Kurven kommt, kurz mit uns feiert und dann wieder heimfährt. Und sie die Fernsehübertragung weiter anschaut und dann wieder kommt. Und das ist halt einfach, das ist der Stand, wo wir sind und wo wir uns einfach anfangen müssen, dass wir einfach wohin gehen, um inklusiv zu werden. Also das ist ein großes Thema. Ja.
Ich habe so das Bedürfnis, trotzdem nochmal eine Kontextualisierung für Margit. Also in Salzburg gibt es eben eine jetzt Schwarz-Blau Regierung, also ÖVP, FPÖ, dem im Regierungsprogramm festgehalten, eine Stärkung der Sonderschule. So habe ich das, stimmt das so, oder? Genau. Über das haben wir jetzt diskutiert, weil eben auch die KPÖ Plus in Salzburg, also so in den Landtag gekommen ist und so weiter. Genau. Und das ist halt dann für mich irgendwie so die Frage, weil das habe ich so cool gefunden, wie du gesagt hast, also ja, was weiß ich, also es gibt kein Interesse, das wird das, ich habe das so verstanden als Aufruf, das radikal anders zu praktizieren oder so irgendwie eine inklusive Praxis zu üben, einfach, genau, mit leichter Sprache, mit barrierefreien Angeboten oder sozusagen und das auch irgendwie so zu praktizieren, zu üben, zu verlautbaren oder dafür zu stehen und dann. Aber ich meine, genau, das ist jetzt nicht so mein Bereich, aber dann gibt es die Kommunalpolitik oder eben, also wie, das würde mich halt interessieren, was macht man da jetzt? Genau, also.
Wie kann man auch vermitteln zwischen dem großen Ganzen, zwischen dem großen und dem ganz konkret politischen
und
dann den, genau. Ja.
Und dann habe ich, also voll, es klingt halt so voll nach, dass es in den Grundorganisationen und in sozialen, in solidarischen Projekten passiert. Und das kann ich gut nachvollziehen und klingt toll, aber eben, es braucht halt trotzdem so ein gemeinsames Commitment oder eine Wichtigkeit, dass es irgendwie so ein Interesse ist, finde ich. Also sozusagen, sonst ist es wieder so marginal, irgendwie sozusagen hängt es halt so an ein paar Engagierten jetzt, sich um Inklusion zu kümmern oder so. Das wollte ich nur so ein bisschen.
Jetzt haben sich zuerst mal noch Margit und Rolf schon länger gemeldet. Ja. Genau, ist in Ordnung? Bitte. Also, ja, gut. Genau, ich habe eben so mal an Margit und dann an dich.
Ja, ich würde da gerne einfach noch mal was darauf sagen, weil ich finde das auch schwer und eigentlich habe ich keine Lösung. Außer, dass wir uns richtig mal die Köpfe einhauen müssen. Wenn jetzt zum Beispiel, es geht ja auch immer um die Frage Regierungsbeteiligung, wollen wir das? Aber wenn wir Regierungsbeteiligung auf welcher Ebene jetzt auch immer wollen, wie radikal wollen wir dann auch noch sein? Und ich sag mal so, es gibt einfach, ihr habt erst auch, wenn ich das richtig verstanden habe, von diesem Wunsch und Wahlrecht der Eltern geredet. Das finde ich eine sehr problematische Sache, das Wunsch und Wahlrecht der Eltern. Und aus meiner Sicht wird das auch missbraucht. Aber ich glaube auch, dass auch von den Linken eben zum Teil über dieses Wunsch und Wahlrecht gesprochen wird und dass man das den Eltern gewähren muss, einfach um auch Wählerstimmen zu bekommen. Aber ich finde das einen falschen Weg. Das Nebeneinanderbestehen von Sonderschulsystem und Regelschulsystem, glaube ich, bringt uns nicht weiter. Und da müssen wir Klarheit haben und die uns auch verschaffen. Aber das tun wir meistens gar nicht. Aber wir haben hier zum Beispiel eine linke Bildungsministerin. Ja, das bringt uns aber eigentlich nicht weiter bei der Durchsetzung unserer Ziele. Das muss ich mal so sagen. Und da könnte ich jetzt viele Beispiele, viele ähnliche Beispiele anführen. Ich bin der Überzeugung, wenn wir klare Positionen in der Frage haben und die auch vertreten, würden wir mehr Wählerstimmen bekommen, als wenn wir immer so rumjonglieren und Zugeständnisse machen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich bei dieser Frage der Förderschulen Zugeständnisse machen sollten, sondern es geht doch viel eher darum, ganz klare Forderungen zu stellen, überhaupt nach guter Bildung. Und wenn wir über gute Bildung sprechen, ist Inklusion inklusive, sage ich jetzt mal so. Das ist meine Haltung dazu.
Genau, also ich meine, das ist halt auch in Österreich einfach so eingeschlafen. In den 80er Jahren war man mit inklusiven Schulen in den 90er Jahren schon viel weiter. Und mit Gera ist es irgendwie so zum Stoppen gebracht worden. Und ich muss irgendwie mal so wieder so ein Buch, oder? Aber ich bin jetzt. Oder lass mich sehen.
Rolf hat sich schon länger dazu gemeldet, Kinder.
Was du eben gesagt hast, dass Ressourcen abgegriffen werden, ohne
so zu bezahlen, sage ich mal. Wir haben im Netzwerk Leichte Sprache genau die gleiche Diskussion. Und zwar auch auf Bundesebene, da wird eine sogenannte DIN-Norm für leichte Sprache entwickelt. Und ein größten Teil des Netzwerkes sagt, wir möchten, dass die ÜbersetzerInnen und die PrüferInnen gleichberechtigt sind. Was aber Tatsache ist, die ÜbersetzerInnen, die werden meistens beschäftigt und kriegen ihr Lohn. Die PrüferInnen, ein clever Mensch mit Lernschwierigkeiten, meistens aus der Werkstatt, die bekommen nichts oder bekommen ihren Werkstattlohn. So. Also da werden Ressourcen abgegriffen, ohne sie zu bezahlen. Das hat natürlich mit der Wertigkeit der Gesellschaft zu tun. Wir kämpfen, im Moment sieht es so aus, dass wir, also wir wollen, dass das in dieser DIN-Norm, also DIN-Norm ist halt so eine Norm, die dann sozusagen angewandt wird in der Gesellschaft, bei Auftragsvergaben und so weiter. Wir kämpfen darum, dass es eine Gleichberechtigung gibt. Wir werden verlieren. Wir werden deswegen verlieren, weil die Lobby von Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr klein ist, sage ich mal vorsichtig, sind schlecht organisiert, also keine Gewerkschaft. So. Und es gibt andere Interessen. Und es gibt eine andere Denkweise, sage ich mal. Ne? So. Und die anderen Interessen sind teilweise in der Wirtschaft, teilweise in der Wissenschaft, weil die Wirtschaft sagt, klar, wir wollen leichte Sprache haben, aber lasst die Übersetzer das mal machen. Diejenigen, die dann das nachher verstehen sollen, die sind für uns uninteressant. Aber wir haben das Etikett leichte Sprache und dann wird es ja noch teurer, wenn wir Prüferinnen auch noch bezahlen müssen. Ne? So. Auf die Parteien übertragen, also auch auf unsere Partei. Wir versuchen das manchmal, unsere Informationen in schwerer und leichter Sprache zu machen. Das kann ich euch gleich mal rübergeben. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir alle Menschen erreichen wollen, dann müssen wir unsere Sprache verändern. So, das ist mir jetzt teilweise auch hier aufgefallen. Ne? Ich finde das hier nicht so schlimm, wenn man sozusagen auf einer Ebene der Sprache ist, die wir auch alle verstehen, gehe ich mal von aus. Ne? Aber ich glaube, und das werdet ihr auch machen, ich sag mal, dass man Sprache der Umgebung auch anpassen muss. Und das Zweite ist, was mir eben nochmal so eingefallen ist, natürlich wird durch dieses Schulsystem werden die Klassen reproduziert. Das heißt, wenn du in der Förderschule bist, dann hast du gute Chancen, in die Werkstatt zu kommen, dann hast du gute Chancen, arm zu bleiben und gute Chancen, nichts zu lernen, ne? So, oder wenig zu lernen. Und deswegen, Margit hat es ja eben gerade gesagt, es ist nicht im Interesse der herrschenden Klasse, dass sich das ändert. So. Und da müssen wir was entgegensetzen. Eine Sache ist halt Kommunikation, eine Sache ist für Demokratie heißt, dass alle Prozesse verstehen und auch damit die Möglichkeit haben, sich wehren zu können. In Deutschland gibt es schon relativ viele Übersetzungsbüros für leichte Sprache. Es werden zum Beispiel die Grundrechte in leichter Sprache sind jetzt übersetzt worden. Es geht um das Thema Frauen und Gewalt. Also ganz viele Sachen, die übersetzt worden sind. Weibernetz macht eine Zeitschrift, die, ne? Genau, ne? So. Also, und ich denke, das ist auch so eine Aufgabe unserer Partei. Ich lasse das einfach mal rumgehen. Ihr könnt es auch hier behalten. Ich habe nicht viele Exemplare. Also es geht um das Thema Wohnen. Dann habe ich gelesen, in Österreich war das Thema Fracking auch mal angesagt. Ne? So, ja, ja. Da haben wir regional eine Broschüre gemacht hier. Ne? So. Und das Wichtige zum Beispiel an diesen Broschüren ist, die sind sozusagen, ne? So. Also Drehbroschüren. Und leichte Sprache heißt zum Beispiel, wir sagen ja mal Design for All, also das heißt, alle sollen das verstehen. Deswegen ist leichte Sprache unter anderem auch mit einer größeren Schrift. Und leichte Sprache, ich mache jetzt mal so einen kurzen Werbeblock, ist auch wichtig für Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, für Menschen mit Demenz. Und auch ganz schwierig für PolitikerInnen, weil es muss ja die Essenz von dem zusammengefasst werden, was wollen wir eigentlich sagen. Mir fällt das seit 15 Jahren schwer und es ist immer wieder, falle ich darin zurück, aber das ist eine ganz gute Übung. Es gab ein Übersetzungsbüro, die eine Rede vom Söder versucht hat zu übersetzen, die war vorher 30 Seiten lang. Normalerweise ist es so, durch die größere Schrift und die Bilder sind die Texte in leichter Sprache länger. Sozusagen. Beim Söder ist es naja, ein Drittel dann nachher geworden. Ne? So, das ist so ein Thema Inhalt. Ne? Ich lasse das einfach mal rumgehen, weil es geht ja darum, wie wollen wir unsere Dinge, die wir erzählen wollen, weitergeben.
Vielen, vielen Dank. Ich würde auch sagen, mit Blick auf die Zeit, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alle Diskussionsbeiträge und besonders bei euch, Margit, Rolf und Christina, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja mit uns über Inklusion zu sprechen und wie wir sie umsetzen können, innerhalb der Partei, aber auch gesamtgesellschaftlich. Und ich möchte euch einfach auch einladen, jetzt noch ein bisschen hier zu bleiben und noch weiter darüber zu sprechen, was uns jetzt noch bewegt, vielleicht einen Blick in die Broschüre zu werfen.